Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Guten Morgen. Wie schön, dass ihr alle da seid an einem Samstag um 9 Uhr hier, ganz schön früh, für die mit Kindern und für die, die Holz stapeln wollen vorher, die auch. Einfach richtig gut, dass ihr da seid. Ich freue mich auf diesen Tag mit euch, auf das Thema, was wir haben. Wir wollen heute darüber nachdenken, wie wir mit Menschen über Jesus reden können. Richtig spannendes Thema, was uns, glaube ich, allen auf dem Herzen liegt. Und wir haben dazu einen Experten eingeladen, den Bastian Decker. Der ist gestern angereist aus Berlin. Richtig schön. Und wir durften gestern Abend auch schon eine erste Runde mit ihm haben. Wir haben ja gestern mit einer kleinen Truppe zusammengesessen und gegessen, uns ausgetauscht, wie es uns mit dem Thema überhaupt geht, was für Erfahrungen jeder von uns schon gemacht hat, was für Herausforderungen, Schwierigkeiten, was für Erfolge und Freude man daran hat. Genau, und damit geht es heute weiter. Und Bastian nimmt uns einfach so ein bisschen an die Hand und ich hoffe, jeder von euch kann nachher so rausgehen und sagen, boah, ich habe irgendwie so ein Stück mehr, so eine Ahnung, wie mein ganz persönlicher Weg ist, mit Menschen aus meinem Umfeld, meinen Nachbarn, meinen Freunden, meiner Familie, über Jesus zu sprechen. Ohne dass das vielleicht so diese Riesenhürde ist, die man manchmal vielleicht oder die ihr vielleicht noch empfindet. Genau das würde ich mir von diesem Tag wünschen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und es ist so gut, dass du in unser Leben gekommen bist und dass du unser Leben verändert hast, berührt hast und das auch immer noch tust. Und wir wünschen uns so sehr, dass auch andere Menschen das erleben dürfen, auch durch uns. Dass du wirklich Menschen in Deutschland begegnest. Und wir wollen uns einfach so dir zur Verfügung stellen und sagen, Jesus, wir wollen einfach von dir erzählen, von dem, wie du bist, wie sehr du uns liebst und ja, was wir mit dir schon erlebt haben. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt so offene Herzen gibst und Bastian so die richtigen Worte für uns. Amen.
Danke dir. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid an einem Samstag. Finde ich es ja immer toll, dass Leute sich wirklich aufmachen. Ich weiß nicht, was du sonst samstags gern vorhast. Wir haben uns ja heute Morgen ausgetauscht, lieber Lutz, dass man ja früher Samstag noch normal gearbeitet hat und in der Schule war. Könnt ihr euch an die Zeit noch erinnern? Ich musste mir auch noch erinnern. Also Schule, Samstag, ja stimmt, das war bei mir sogar auch noch so. Und manche von euch sind ja schon ein bisschen länger auf der Welt als ich, aber schön, dass ihr da seid. Ich bin echter Berliner, so richtig Ur-Berliner. Ich bin sogar echter Ost-Berliner. Und ich als Ost-Berliner habe Jesus erlebt. Ist doch krass, wa? Aber erst nach der Mauer, das muss man dazu sagen. Also erst mit 22, 2002. Und ich erzähle nicht die gesamte Geschichte, so was alles so passiert ist, aber das Entscheidende war, ich weiß nicht, aus welchem Kontext du kommst und ob du das so erlebst hast schon oder das bei euch in der Gemeinde normal ist, aber ich hatte ja nichts mit Glaube zu tun. Meine Mutter war zwar schon so auf der Suche, weil sie allein war mit 4 Kindern, aber sie hat sich schon für Jesus dann entschieden, als ich ausgezogen war. Und sie hatte einen Autounfall und hatte danach einen Armbruch. Das war ein richtiger Splitterbruch, war alles komplett kaputt, musste sofort operiert werden. Und als es wieder zurückoperiert wurde, also das Metall wieder rauskam, war ihr Arm aber noch komplett versteift. Also sie konnte ihn nur ganz wenig bewegen. Und dann hat sie mich darum gebeten, sie in einen Gottesdienst zu fahren, wo sie für kranke Menschen beten. So, und jetzt habe ich ja noch nie was damit zu tun gehabt und dann gleich sowas, so eine Heilungssache, ne? Und dann dachte ich schon so, oh Mann, ey, na gut, aber für Mama macht man halt alles, ne? So, gerade wenn sie allein mit 4 Kindern alles gegeben hat. Und dann saß ich da in diesem Gottesdienst und irgendwie angeblich wurden Leute da vor meinen Augen dann, also wurden da geheilt und hatten keine Schmerzen mehr. Ich fand das alles sehr skurril. Also auch mal interessant, wie Nichtchristen dann solche Sachen sehen, ne? Nur mal so. Aber dann kommt der Typ zu meiner Mutter und fragt, was bei dir? Und dann hat sie es kurz gesagt. Und dann betet er ganz kurz. Nichts Aufregendes, nichts Dramatisches, ohne auf die Knie zu fallen oder sonst was alles. Sagt dann Amen danach und plötzlich bewegt ihren Arm wieder komplett normal. So, und das war so der Einstieg, wo ich so dachte, Mensch, vielleicht gibt es ja da doch mehr. Ja, und meine Mutter war selber auch noch Ärztin, also ist sie immer noch. Und ich habe das schon hinterfragt erstmal, was ist da wirklich passiert. Aber ich wusste, meine Mutter hat mich jetzt auch nicht veräppelt, weil ich habe sie auch gerade abgeholt aus dem Krankenhaus und so weiter. Also es war erstaunlich und der Weg danach, der hat noch ein bisschen gebraucht, ehe ich so richtig mit Jesus am Start war. Aber ab dem Tag habe ich gesagt, ich glaube an Gott. Und dann bin ich in so ein Missionswerk mit reingekommen, durch eine Jugendarbeit, wo ich gelandet bin. Und da jetzt auch seit gut 20 Jahren. Und unser Herz ist es einfach wirklich, Christen zu helfen, ganz normal mit Menschen über Jesus zu sprechen. Also heute Abend habe ich nochmal so ein Thema, das kann ich ja schon mal teasern. Das heißt, sei anders, aber nicht komisch. Manche verstehen schon, was damit gemeint ist. Aber gerade so dieses normal mit Menschen über Jesus zu sprechen, wir machen auch voll die Einsätze und Aktionen und vielleicht auch Sachen, die manche von euch gar nicht so cool finden, so auf der Straße mit Mikro oder Leute anquatschen. Das machen wir auch. Aber wo schon ein Riesenschatz ist und ein echtes Potenzial ist, dass da, wo wir einfach leben, wo wir sind, sind ja überall Menschen, dass man da gute Ansätze hat, mit Leuten mal ins Gespräch zu kommen. Und in dem Gespräch auch über den Glauben zu sprechen. Und jetzt seht ihr schon so die Reihenfolge, den Einstieg. Also, weißt du, oft denken wir Christen immer gleich, ja, wenn wir mit Leuten reden, müssen wir gleich über Jesus sprechen. Und wir haben gemerkt, dass es ganz oft hilft, gerade also je nach Typ auch, dass es hilft, erstmal überhaupt mit Leuten zu reden, über was auch immer, das schauen wir uns nachher noch an, und dann im Gespräch erst dann auf Jesus kommen zu können. Und wie da die Brücken sind und wie man das hinkriegt, das schauen wir uns heute alles an. Aber dadurch auch eine Leichtigkeit zu bekommen und nicht immer bei Evangelisation oder so gleich an Straße und peinlichen Dinge zu denken. Deswegen haben wir auch den Titel so genannt, Lernen mit Menschen über Gott zu sprechen und nicht Evangelisationsseminar. Ja, weil da viele, haben wir uns gestern auch ausgetauscht, weil viele damit auch was ganz anderes dann wiederum verbinden, als dass es einfach auch im Alltag passen könnte. Ja, so jetzt habt ihr ein bisschen Einstieg, so habt ihr ein bisschen gehört, wo ich so herkomme. Natürlich gibt es da viel mehr zu sagen, aber das würde jetzt auch ein bisschen zu viel Zeit sprengen. Ihr habt alle auf dem Tisch dieses kleine Heft hier. Dieses Heft dürft ihr behalten, das gehört jetzt euch. Also ihr dürft euch eins davon nehmen. Ich hoffe, da sind jetzt genügend verteilt. Ich glaube ja, auch an dem Tisch, der noch extra dazu kam, ne? Sind genügend da von den Heften, ansonsten sind noch ein, zwei da. Dieses Heft hilft uns jetzt in dem Seminar, wir gehen wirklich Seite für Seite durch. Gott sei Dank ist es nur so dünn. Ne? Das sind so die Grundlagen von den Schulungen, die wir grundsätzlich erstellt haben. Wir haben auch noch, sage ich noch später was dazu, ein richtiges Arbeitsbuch, wo noch viel mehr Themen zu dem Thema drin sind. Aber das sind die Grundlagen hier. Also wie führst du ein Gespräch und was sollte mit drin sein? Und das dürft ihr markieren, ihr dürft Eselsohren reinmachen, ihr dürft euch eine Seite rausreißen, wenn ihr die besonders schön findet oder was auch immer. Also da darfst du tun, was du willst. Ja, reinschreiben das natürlich auch. Und ich sage euch dann auch immer, auf welcher Seite ich gerade bin, damit ihr auch richtig gut folgen könnt und euch auch markieren könnt. So, und dann würde ich sagen, wir starten, oder? Ja? Pausen werden ja immer ein bisschen überbewertet, aber nein, wir machen natürlich auch Pausen. Ihr habt schon gesehen, also es ist eh so, ne? Ich bin hier gestern angekommen, ich dachte so, oh, ich glaube, ich bin im Himmel gelandet. Ist mein Leben schon vorbei oder fängt es gerade erst an? Also es ist wirklich so schön hier und ihr denkt vielleicht, ich als Berliner, was will ich hier auf dem Land? Ich sage euch, es ist traumhaft, von der Stadt mal einfach aufs Land zu kommen. Und ihr habt schon gehört, ich darf ja wirklich deutschlandweit unterwegs sein und es tut immer auch gut, gerade in den Orten zu sein, wo nicht ganz so viel los ist, im Umkreis von 3 Kilometern oder so. Deswegen wunderschön und super, dass ihr da seid. Also, wir starten mal. Ihr dürft mal aufschlagen. Am Anfang ist es natürlich auch ein Heft, was du einfach für dich selber auch durcharbeiten kannst. Deswegen ist es wie so ein Buch auch aufgebaut. Aber gerade jetzt so die ersten Seiten, so der Einstieg, der Inhaltsverzeichnis, brauchen wir jetzt auch nicht angucken. Da gehen wir einfach mal drüber weg und gehen sozusagen in dieses erste Kapitel, Start von Jesus erzählen, ist wichtig. Also ich persönlich denke ja jetzt auch, dass wir hier zusammenkommen, weil wir schon wissen, dass es wichtig ist, dass andere Menschen auch von Jesus hören. Das heißt, jetzt kommt keine Motivationspredigt, du musst doch aber die Verlorenen sehen und so weiter. Sondern ich gehe davon aus, dass du hier bist, weil du es gerne lernen möchtest, weil du weißt, dass es wichtig ist. Deswegen geht da jetzt nicht plötzlich biblisch Tiefgang und jetzt gucken wir uns mal eine Stelle an, die dich auch ja ein schlechtes Gewissen macht, damit du auch ja jetzt immer unterwegs bist. Das machen wir jetzt nicht. Sondern wir schauen uns wirklich konkret an, was es für dich bedeutet, beziehungsweise auch, was Jesus und Paulus noch so dazu gesagt haben, damit wir auf diese Gerade jetzt kommen, wo wir heute hinwollen, wie wir mit Leuten über Jesus sprechen können. Wichtig ist, es gibt unterschiedliche Arten, um mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt nicht eine Methode, die bei jedem funktioniert. Und das ist auch das Schöne, ich vermittle euch heute keine Methode. Das ist auch schon mal entspannt, ne? Weil manche sagen, ja, das ist die einzige Methode, die wirklich bei jedem funktioniert. Und ich habe alle möglichen Methoden schon ausprobiert und ich merke, nee, die Methoden haben ja auch immer mit meinem Typus zu tun. Also jeder ist vom Typ anders. Es gibt Leute, die einfach wirklich gerne schnell nur verteilen und dadurch ins Gespräch kommen, also Flyer oder Hefte oder was auch immer. Andere sagen, nee, sowas brauche ich gar nicht, weil dann ist es ja schon so, als wenn ich was verkaufen will. Aber andere sind damit halt erfolgreich. Und da merkst du schon, es sind so Unterschiede. Allein wenn wir in die Runde schauen würden, ach, eigentlich brauchen wir uns immer nur Ehepaare angucken, wie unterschiedlich schon diese zwei Menschen sind. So, und genauso sind wir, ja. Aber heute ist kein Gespräch über Ehe dann. Also wenn, dann müsst ihr später zu Lutz nochmal gehen, ja. Denn ich habe gehört, bei euch ist alles sehr harmonisch, ne? Genau. Also auch da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Ich nehme auch immer gerne meinen Chef, den Werner, Werner Nachtigall, der ist sehr direkt als Typ. Ist aber auch sein Charaktertyp. Und ich bin eher so der, ich trinke erstmal einen Kaffee mit jemand, ja, oder mache erstmal ein bisschen Smalltalk. Und er geht meistens sehr direkt rein. So. Und so merkst du unterschiedlich, deswegen, es gibt nicht eine Methode für alle. Aber was natürlich entscheidend ist, dass Jesus, wie es hier auch schon steht auf der Seite, wir sind jetzt auf Seite 6, wie es hier auch schon steht, Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und das ist das Entscheidendste, was jeder von uns auch im Herzen tragen muss. Also es gibt ja viele Leute, die irgendwie an Gott glauben, an irgendwas Höheres. Und für uns ist klar, der einzige Weg wirklich zu Gott ist nur durch Jesus möglich. Aber der Weg zu Jesus, der ist so vielfach, also der ist so unterschiedlich. Bei meiner Mutter war es so, dass sie wirklich durch ein okkultes Medium eigentlich zu Jesus gefunden hat. Warum? Weil sie war auf der Suche, hat alle möglichen Sachen ausprobiert, weil sie allein mit 4 Kindern und mit der Medizin war sie auch nicht mehr so ganz zufrieden und halt Alternativen gesucht und kam dadurch natürlich auch in esoterische Sachen rein. Und dieses okkulte Medium, da hat sie irgendwie so 2-3 Sitzungen gehabt und bei der letzten Sitzung sagte sie, du, bei dir ist jetzt alles eigentlich in Ordnung, du brauchst nur noch Jesus. Und dann denkst du dir so, bei einem okkulten Medium? Die haben doch einen ganz anderen Meister oder so, ne? Aber ist doch verrückt. Da denkst du dir so, wie macht denn Gott das? Und das musst du auch wissen. Es gibt nicht nur so einen Weg zu Jesus. Also nur weil er bei dir so war oder mein Weg so war, wie er ist, heißt es nicht, dass alle genau denselben Weg so auch zu Jesus finden. Sondern es gibt die verrücktesten Stories, wie Leute Jesus kennenlernen und auch manche völlig langweilige Stories, wo du so denkst, aha, also da wäre ich ja nie zu Jesus gekommen. Aber es ist nur aus deiner Sicht vielleicht langweilig. Für die Person selbst ist es sehr begeisternd und wichtig. Dazu nachher dann auch noch mal was. Ja, also das ist entscheidend natürlich, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt außer durch ihn. So, und jetzt wissen wir ja, wir sollen Menschen von Jesus erzählen und ihnen beibringen, dass Jesus der einzige Weg ist. Und dann denken wir mal so, oh, wie machen wir das jetzt? Und das ist ja auch so typisch deutsch. Welche Strategie haben wir, welche und so weiter. Probieren wir alles Mögliche aus. Ihr müsst aber eins wissen, wir wurden ausgestattet mit etwas, was du nicht messen kannst, was du nicht irgendwie sagen kannst, jetzt ist er mal da, jetzt ist er nicht da. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist ein Geschenk von Gott und das kannst du gleich im nächsten Vers lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Heute Abend sage ich auch noch mal 1, Vers 8 mehr dazu, aber trotzdem zu wissen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, auch hier, Gott gibt uns eine Kraft mit, die uns hilft, Zeugen zu sein. Das ist nicht, ihr werdet Kraft bekommen, meine Evangelisten zu sein. Das ist auch ein spannender Punkt. Keiner von uns muss Evangelist werden. Aber jeder von uns ist Zeuge von dem, wie er Jesus erlebt hat. Ja, das ist ganz entscheidend, weil manche sagen auch so, na, ich bin nicht so der Evangelistentyp, ist nicht so mein Ding. Wir haben so eine Gruppe in der Gemeinde, wir sind ja voll evangelistisch, wir haben ja so eine Gruppe da. Aber selber erzählt man vielleicht nichts von Jesus. Aber das ist genauso deine Berufung und die Begabung, die vom Heiligen Geist kommt, dass du übernatürliche Kraft hast, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Fühlst du nicht immer so, ne? Wenn ich morgens einen Kaffee in der Hand habe, fühle ich auch nicht diese Kraft des Heiligen Geistes, die Berge versetzen kann, ja? Aber sie ist trotzdem mit uns und das ist spannend, weil ich kriege das immer wieder mit, wenn ich mit Leuten einfach so normal rede, noch gar nicht so direkt mit Jesus reinspringe ins Gespräch, sondern erstmal nur so normal rede und die sind in so einem gewissen Dunstkreis. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Meter ist oder anderthalb Meter, ich weiß es nicht. Aber die Leute antworten manchmal auf meine Fragen und erzählen plötzlich aus dem tiefsten Herzen irgendwelche Geschichten, wo es ihnen gerade nicht gut geht oder wo irgendjemand, und denke ich mir mal, was die mal alles so erzählen, ist ja erstaunlich. Manchmal sagen die dann auch so, wieso erzähle ich dir das eigentlich alles? Das erzähle ich noch nie mal meiner Frau. Sagen wirklich manche, ja. Und da merke ich, das ist genau diese Kraft des Heiligen Geistes, die nicht ich anzapfen oder mal jetzt kurz aufdrehen kann, jetzt brauche ich ein bisschen mehr, sondern die ist einfach da. Sogar wenn du schlafen gehst, ist die da. Also die ist nicht einfach nur weg, ne? Die ist immer mit dir. Und da merkst du, dass Menschen berührt werden und plötzlich Dinge viel mehr erzählen, worauf du ja dann auch noch genial reagieren könntest. Dazu später noch ein bisschen mehr. Also diese Kraft ist mit dir, das ist so wichtig. Ja, ist gemein, ich sage immer später mehr, ne? Aber wir müssen so einen schönen Deutsch Schritt für Schritt vorangehen, ja? Okay. Dann lass uns mal weiter gucken, wie begegnen wir Menschen, wie Jesus oder auch wie die Apostel. Und das ist so genial. Jesus war nicht jemand, der Menschen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, gemaßregelt haben, hat. Also das ist auch so ein typisches Ding, dass wir gerne den Leuten sagen wollen, was sie alles falsch machen. Und erst recht als Christen, wenn wir dann als Christen wissen, das ist ja auch noch Sünde, was sie dort tun. Dann wollen wir das ja am liebsten gleich auch noch so sagen, ne? Und im Wort Gottes steht ja auch, wir dürfen nicht und sollen nicht und so weiter. Das Spannende ist, dass es Jesus bei Menschen, die nicht gläubig waren oder die verloren waren, die kaputt waren, die zerstört waren, das so gut wie nie gemacht hat. Oft hat das erst so danach, nach der Begegnung gemacht. Ja? So die Frau, die zum Beispiel fremdgegangen ist, die gesteinigt werden sollte. Das ist so ein super Beispiel. Es müssen Jüdin gewesen sein, sonst hätten sie das jüdische Gesetz nicht anwenden können. Die wollten sie steinigen, weil sie Ehebruch begangen hat. Und dann hat der Jesus so schön gesagt, hey, wer von euch hat denn noch nie gesündigt? Der werfe den ersten Stein. Oder wer sündigt jetzt nicht? Und keiner wirft den Stein. Und dann hat er sie danach gefragt, und wer hat dich gerichtet? Niemand hat mich gerichtet. Dann richte ich dich auch nicht. Und erst danach sagt er, hey, und jetzt sündige nicht mehr. Also versteht ihr, er fing nicht mit dem an, was machst du falsch, sondern durch diese Begegnung, dieses Erlebnis mit Jesus, kam eine geistliche Wahrheit mit rein und die Person konnte es ganz anders aufnehmen. Und wir wollen meistens gleich mit dem Negativen anfangen. Also du wahrscheinlich nicht, aber alle anderen in Deutschland machen das so. Ja? Ich war richtig der absolute Moralapostel, glaubt mir. Ich habe so viel falsch gemacht am Anfang. Aber gut, jetzt hätte ich am liebsten gesagt, dazu erzähle ich heute Abend noch ein bisschen mehr, aber es kommt im Laufe des Vormittags auch einiges drin vor. Okay, wir schauen mal an, was Paulus gesagt hat, weil das ist stark. Allein danach könnten wir schon erstmal aufhören und sagen, das nehmen wir erstmal in unseren Alltag mit rein und versuchen das mal umzusetzen. Guck mal, Paulus schreibt an die Korinther, im 1. Korinther 9, 20 bis 22, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, was uns ja jetzt am ehesten gilt, so in unserem Kontext hier, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Ist doch erstaunlich. Ich meine, das ist der Paulus, der wirklich auch Erweckung erlebt hat. Aber er sagt sogar, sein Anspruch ist es, wenigstens einige Menschen zu retten. Er hat gar nicht so in diesen Massen gedacht, wie wir dann immer hoffen und beten. Und bin auch voll dafür, dass richtig viele Menschen zum Glauben kommen. Aber er hat es vielleicht auch realistisch gesehen, keine Ahnung. Aber der Punkt ist, er hat verstanden, er muss sich den Menschen anpassen, mit wem er gerade redet. Was meinen wir damit? Wie er auch sagte, wir machen jetzt nicht plötzlich die Dinge, die die Welt macht, Aber wenn ich Leute erreichen will, die mit Drogen komplettes Problem haben, dann wirst du sie nun mal nicht sonntagmorgens in der Kirche treffen. Die Ausnahmen gibt es immer, dass solche Leute sich auch mal verirren oder wirklich auf der Suche sind. Aber wenn du diese Leute erreichen möchtest, dann musst du in dieses Milieu hineingehen, als Licht in die Dunkelheit, und dich auf ihre Ebene begeben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wenn du nur daherkommst im Anzug und ihnen alles sagst, was alles nicht in Ordnung ist mit den Drogen, dann wirst du nichts erreichen. Aber wenn du auf ihrer Ebene bist, mit ihnen auf Augenhöhe redest, dann erreichst du die Leute auch. Oder ich nehme gerne das Beispiel Ossi und Wessi. Ich darf das, ich bin ja ein Ossi. Ja? Ihr dürft auch immer gerne Ossi sagen in meinem Kontext, ist kein Problem. Wenn du nach Ostdeutschland gehst, um Gemeinde zu gründen oder Menschen von Jesus zu erzählen, da ist ein ganz anderer Hintergrund, da musst du ganz anders reden über den Glauben, als zum Beispiel in Baden-Württemberg, nehme ich immer als Beispiel, weil das da ja so diese Bible-Welt ist. Ne? Da hat ja jeder schon mal was von gehört. Wenn du einfach im Osten was von Jesus sagst oder die Herrlichkeit Gottes, die verstehen dich nicht. Die sagen, bitte was? Wie herrlich? Was? Wo ist was herrlich? Es ist wirklich so, es gibt Menschen in Deutschland, die haben noch nie was von Jesus gehört. Ich kann es selber gar nicht glauben, aber Meckpomm, Brandenburg und so weiter, da ist es wirklich so. Da kannst du nicht mit irgendwelchen Kreuz von Golgatha und sonst was kommen. Du musst auf einer ganz anderen Ebene mit den Leuten reden. Nicht, weil sie dumm sind, gar nicht, sondern einfach nur, weil sie davon noch nichts gehört haben. Und in zum Beispiel Baden-Württemberg ist es so, dass trotzdem, auch wenn viele nicht mit Jesus leben, sie in der Schule, Religionsunterricht, manche haben sogar Konfirmation gemacht, einfach weil sie ja dann schöne Geschenke bekommen, wenn sie fertig sind. Ne? Da ist es irgendwie viel mehr im Gedächtnis. Sie haben davon schon mal gehört. Das heißt, du kannst auch anders mit ihnen reden. Wenn die sagen, ja, ich glaube auch, dass da ein Gott ist, dann kannst du sagen, echt, ist ja cool. Hast du mit ihm schon mal was erlebt? Und schon kriegst du mit, sind sie wirklich mit Gott zusammen oder nicht? Das kannst du auch sie nicht fragen. Hast du schon mal was mit Gott erlebt? Mit wem? Mit Gotthard? Nee, nicht Gotthard, mit Gott. Ja, also das heißt, der Ansatz ist wieder ganz anders. Und das müssen wir wissen. Und das schreibt er eigentlich hier. Hat jemand einen christlichen Kontext oder nicht? Auch interessant ist, wie die Entscheidungen der Leute sind. Die schon sowas Christliches, Traditionelles mit sich bringen, die haben manchmal diese Entscheidung für Jesus, dass sie richtig schon Sündenerkenntnis bekommen. Stimmt, so wie ich lebe, ist es echt nicht in Ordnung. Erst recht, weil sie es alles schon mal gehört haben, was gut ist und was nicht gut ist. Ein Ossi oder jemand, der nie was mit Glaube zu tun hatte, die haben meistens keine Sündenerkenntnis, sondern die verstehen plötzlich, ja stimmt, ich lebe ja ohne Gott. Klar, na logisch bin ich dann getrennt von ihm, wenn ich nicht mit ihm lebe, aber okay, wenn ich mit ihm leben will, dann brauche ich diese Verbindung, das ist durch Jesus möglich, sagt mir jemand, und dann kommt ja der Geist Gottes wieder, der das plötzlich auch so übernatürlich in das Herz hineinlegt und da fängt es nicht an mit, ach, ich habe ja gesündigt, na klar. Ja, auch interessant, auch wieder sehr unterschiedlich, das müssen wir wissen. Und jetzt kein Stress, du musst jetzt nicht erstmal fragen, bist du Ossi oder Wessi? Sondern du kriegst es grundsätzlich in Gesprächen raus, wo die Leute gerade stehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Kommen wir gleich noch dazu. Ist halt so. Gut, einleitend geht es weiter auf der nächsten Seite. Unsere Motivation ist Liebe. So, das ist natürlich jetzt so das schönste Thema überhaupt, Liebe, Liebe Gottes. Liebe kann so pervertiert werden, Liebe kann so falsch verstanden werden. Gerade in der Bibel ist es auch immer schwer zu erkennen, wenn man nicht weiß, was in diesem Wort Liebe drinsteckt. Weil vom Urtext her gibt es so verschiedene Liebesarten. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, gab es bestimmt schon mal eine Predigt drüber. Die Agape-Liebe, die Phileo-Liebe und die Eros-Liebe. Die Eros-Liebe ist die körperliche, sexuelle Liebe, die so in der Ehe rein sollte. Ja? Dann die Filio-Liebe ist die freundschaftliche Liebe, die man wirklich so untereinander haben kann, wo man auch gerne für Menschen was tut, wenn man sie lieb hat. Und die Agape-Liebe ist die, wo du Menschen Gutes tust, obwohl du sie nicht lieb hast. Also, oder wo du herausgefordert bist mit Menschen. Sagen wir es mal so, das ist diese übernatürliche, göttliche, väterliche Liebe, die aufopfernd ist, die selbstlos ist. Das sind die tollsten Worte unter uns deutschen Volk, sage ich jetzt mal. Wir Christen kennen es, aber viele sind nicht selbstlos oder aufopfernd. Aber das ist das, wo du nicht merkst, oh, ich mache das jetzt gern, sondern du machst es, weil du weißt, dass es richtig ist, es zu tun. Das ist übrigens dieselbe Liebe, warum Gott auch Jesus in die Welt gesandt hat, weil er uns so sehr geliebt hat, dass es die Möglichkeit gibt, obwohl wir so viel falsch machen vor Gottes Augen, dass er sagt, hey, aber ich möchte, dass ihr bei mir seid. Ja? Und diese Liebe siehst du schon im Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, und hier steht genau Agape-Liebe, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und dieser Vers ist so entscheidend, weil da so viel drinsteckt. Nicht alle Menschen, die alles richtig machen, kommen zu Jesus. Nicht alle Menschen, die nie wieder sündigen, werden zu Jesus kommen oder zu Gott kommen, sondern die, die anfangen, an Jesus zu glauben. Das bedeutet natürlich an Jesus, der uns errettet hat, der Sohn Gottes ist, der gestorben ist, wieder auferstanden ist. Das beinhaltet das alles. Und Glauben bedeutet auch nicht nur, oh ja, ich glaube dran, sondern ihm wirklich nachzugehen. Das ist manchmal die Herausforderung bei den deutschen Übersetzungen oder der deutschen Sprache, dass manchmal die Tiefe fehlt von den Worten, die damit gemeint sind. Trotzdem, es geht darum, anzufangen, an Jesus zu glauben, um mit Gott verbunden zu sein. So, was ist jetzt aber mit dieser Liebe? Kennt ihr diese Gebete? Herr, schenk mir mehr Liebe für die Menschen da draußen. Und ich glaube, dieses Gebet ist grundsätzlich nicht verkehrt, weil es zeigt ja deine Herzenseinstellung, dass du irgendwie merkst, boah, irgendwie fehlt mir was zu den Menschen da draußen. Aber der Punkt ist der, dass diese Agape-Liebe dir geschenkt wurde an dem Tag, wo du Jesus selber in dein Leben eingeladen hast. Das war mir früher nie bewusst. Das hat mir dann irgendwann jemand gesagt. Das siehst du hier im Römer 5, Vers 5. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unser Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Welche Liebe steht denn da jetzt? Dreimal dürfte raten. Nee, eigentlich nur einmal, weil es zu einfach ist. Die Agape-Liebe. Also guck mal, unsere Herzen sind mit der Agape-Liebe Gottes erfüllt, als der Heilige Geist in dich hineingekommen ist. Und wann ist er in dich hineingekommen? An dem Tag, wo du Jesus eingeladen hast. Krass, oder? Und dann dachte ich, gut, meine Gebete müssen jetzt anders sein. Ich sage jetzt immer eher zum Gott so, Herr, hilf mir, dass diese Liebe, die du mir geschenkt hast, auch wirklich rauskommt zu den Menschen. Weil das ist die Herausforderung in der heutigen Zeit, die ist verdeckt. Mit all den Dingen, die wir in unserem Alltag haben, Familie, Arbeit und so weiter, es ist verdeckt. Und wir geben es gar nicht mehr Raum, dass sie rauskommen kann zu den Menschen. Und vielleicht heute nach diesem Seminar zeigt sie einmal mehr, welche Menschen um dich herum sind. Und du wirst, also ich will es nicht versprechen, aber irgendwie doch, ich glaube, du wirst ab heute Nachmittag einfach Menschen um dich herum nochmal mit anderen Augen sehen. Und zwar nicht wegen mir übrigens, ja, sondern weil der Heilige Geist dir heute Sachen einfach offenbaren wird. Ja, jeden in seinem Kontext, jedem da, wo er gerade steht, aber einfach, dass du weißt, Gott ist mit dir und will dir helfen, dass diese Liebe, die er dir gegeben hat, auch zu anderen Menschen übergehen kann. Und natürlich geht es am Ende auch um die Ewigkeit. Das ist das Entscheidendste überhaupt. Wisst ihr, auch hier wieder, bevor wir alle anfangen zu sagen, was sie alles falsch machen, ihnen zu sagen, hey, wenn du mit Gott verbunden bist, durch Jesus, hast du eine Gewissheit, am Ende des Lebens bei Gott zu sein. Weil darum geht es ja am Ende. Ja, und dann ist es egal, ob du mit Anfang 20 oder als Jugendlicher oder mit über 80 erst zum Glauben kommst. Ich weiß, es ist unsere Gerechtigkeit sagt, na, das kann doch nicht sein, wenn man erst mit kurz vorm Tod zum Glauben kommt, dass Jesus die dann wirklich auch im Himmel aufnimmt. Die haben ihr ganzes Leben lang alles falsch gemacht. Ist ja so, oder? Wir denken doch, also mein Denken ist so, ich denke mir so, irgendwie ist es nicht Gerechtigkeit. Aber es ist Gottes Gerechtigkeit. Die werden wir wahrscheinlich auch nie 100% verstehen, ja? Aber so liebevoll ist er. Ist das nicht genial? Ich durfte meinen Opa wirklich auf dem Sterbebett zu Jesus führen. Ein Ossi, ein richtiger Ossi. Der richtig auch in dem System drin war, einen guten Job hatte und total herausgefordert war, dass diese Wende kam. Und als wir dann noch Christen geworden sind, das war für ihn so, so, aber auf dem Sterbebett hat er ja zu Jesus gesagt. Ich gehe davon aus, dass ich ihn da treffen werde. Ne? Also, warum nicht? Gut, so, das waren jetzt so die Einleitungen. Auf der nächsten Seite seht ihr nochmal, du bist berufen, befähigt, Seite 8. Das hat auch ein bisschen mit dem Thema zu tun, was ich gesagt habe, ihr werdet Kraft empfangen, Zeugen zu sein. Das ist die Befähigung auch. Oder auch dieser schöne Vers, das war, ich muss den doch kurz sagen, weil das war mein erster Vers, den ich auswendig konnte. Weil ich wollte ja nur Wunder tun, als ich frisch Christ war. Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Und er wird sogar noch größere tun. Ja? Also wir sind alle, die an Jesus glauben, berufen, Übernatürliches zu tun. Ob das mit Heilung oder anderen übernatürlichen Sachen zu tun hat, ist völlig egal. Aber das Übernatürlichste und Beste, was passieren kann, ist, dass ein Mensch zu Jesus kommt. Das ist übernatürlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, und wir sind alle dazu berufen, diese übernatürlichen Dinge auch erleben zu dürfen, zu tun, für Gott natürlich, nicht für uns. Jetzt gehen wir in den Step 1 rein. Und da seht ihr schon auf der rechten Seite sozusagen diese Kapitelbild dazu. Und dann blättert er mal weiter auf Seite 10. So, Da gehen wir jetzt mal hin. Ein Gespräch führen. Ein Gespräch führen können wir natürlich nur dann, wenn wir es auch anfangen. Also es muss irgendwo einen Start geben, logisch, sonst ist ja komisch, ne? Was wir wirklich glauben oder überzeugt davon sind als Werk, ist, dass jeder Mensch es lernen kann, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Hm. Ja, ihr habt es schon gehört, jeder natürlich anders. Ja, und wir haben auch gestern darüber gesprochen, so wenn du so auf der Straße Leute direkt ansprichst, Entschuldigung, ich möchte Ihnen mal was sagen, dass es so unangenehm sein kann, als wenn man ein Abo verkaufen will. Bei uns in Berlin ist ja wirklich so, an jedem großen Platz steht dann da irgendein Tierschutzverein und sonst was, die versuchen dich da irgendwie mit reinzunehmen, dass du regelmäßig was spendest dafür. Und früher bin ich auch immer einen großen Bogen dann rumgegangen, weil mich das so gestresst hat. Heute, wenn ich weiß, ich habe ein paar Minuten Zeit, dann sage ich, ah, ja klar, ich komme mal kurz. Sie wollen mir was sagen? Ja, klar, Moment, machen wir es so. Ich gebe Ihnen 5 Minuten, mir was zu erzählen und danach erzähle ich 5 Minuten was, okay? So, aber dann muss ich natürlich die Zeit haben, das ist schon klar. Aber das funktioniert richtig gut. Die hören danach dir persönlich zu, weil die wollen ja eigentlich, dass du bei ihnen unterschreibst. Ja, habe ich auch nicht versprochen vorher. Ich habe gesagt, ich höre zu. Und ich sage das auch wirklich positiv. Ich sage so, hey, ich finde es so stark, dass du dich hier wirklich hinstellst. Und ich weiß, für viele ist es echt Stress, andere Leute anzuquatschen, dass du für etwas stehst und dich dafür einsetzt. Und genau das mache ich auch. Ich setze mich dafür ein, dass Menschen wieder mehr Hoffnung bekommen und so weiter. Ne? Und dann habe ich einen richtig schönen Übergang. Echt, wieso Hoffnung? Ja, schon, aber die Tiere sind doch auch wichtig. Sage ich, ja, stimmt. Aber wenn wir noch nicht mal Menschen lieben können, dann ist es vielleicht manchmal auch schwer, andere Tiere zu lieben. Und wie auch immer, also irgendwelche Gespräche haben wir dann. Und dann kommen wir auf Jesus. Obwohl, stimmt, manche lieben wahrscheinlich Tiere mehr als Menschen. Das kann auch sein, ja. Okay. Gut, also deswegen, wir glauben schon, aber gerade in deinem Alltag, du triffst ja andauernd irgendwelche Menschen. Sogar wenn du in der IT-Branche bist, denen sagt man ja immer nach, die sind in der dunklen Kammer und sind nur am Laptop oder so, aber du triffst ja spätestens beim Einkaufen irgendwie auch irgendwie Menschen. Okay, es wird immer weniger, man bestellt immer mehr, dann ist ja der DHL-Bote wenigstens jemand, den du mal triffst. Wie auch immer, auf jeden Fall triffst du Menschen im Alltag. Und jetzt ist ja eigentlich nur die Frage, ist man offiziell bereit, so mit Menschen mal kurz zu reden? Wisst ihr, und das ist jetzt der Ansatz vielleicht für einige von euch, denkt man noch gar nicht an Jesus. Also ich weiß, Jesus ist immer bei euch, ihr denkt immer an Jesus. Aber ich meine jetzt gleich anderen was von Jesus zu erzählen, sondern nutzt mal einfach nur Kontaktsituationen, um einfach mal ein paar nette Worte auszutauschen mit Menschen. Du wirst merken, wenn du dir das vornimmst, das regelmäßig zu machen, das wird sofort einen Unterschied, wie du andere Menschen siehst. Und ich sage es euch so, wie es ist, ich brauchte genau immer diese Brücke, um mit einem fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin ein sehr schüchterner Mensch. Gewesen. Ich bin vom Charaktertyp stetig und initiativ. Ich weiß nicht, ob ihr diese 4 verschiedenen Charaktertypen kennt. Die stetigen Menschen sind eigentlich die, die bei fremden Menschen immer erstmal so zurückhaltender sind, ruhig sind, nicht immer gleich Hallihallo sagen. Zum Beispiel die dominanten und initiativen Typen, die sind immer so Hallihallo, ich bin da. So egal, wer da ist. Ja? Das kriegst du auch sofort mit, wenn die reinkommen. So vom Typ her. So, und jetzt hatte ich die Herausforderung, dass ich ja dieses Thema habe und anderen Menschen von Jesus erzählen will. Das heißt, ich brauchte immer so einen Ansatzpunkt, der easy und locker ist. Zum Beispiel hatte ich eine Zeit lang, da war Flaschenpost noch recht günstig bei uns in Berlin. Da kannst du dir so Getränke liefern lassen. Und wir haben immer gern Wasser zu Hause. Und statt die Kisten zu schleppen, haben wir sie uns liefern lassen. Und wir haben so ein kleines Rheinendhäuschen. Und ich habe dann immer gleich 10, 15 Kisten bestellt. Und dann weiß ich ja immer schon, wenn die das dann liefern, dann lesen 10, 15 Kisten, dann hoffen die, weil in Berlin haben wir auch viele Altbauten, wo noch keine Fahrstühle mehr drin sind, dann hoffen die, dass man nicht unbedingt unterm Dach wohnt, ne? Weil die müssen die dann hochschleppen. Das heißt, es war ja schon so ein Aufhänger, wo ich dann sagen konnte, wenn der angefahren kommt, also meistens kam der bei uns abends und ich habe dann immer mitgeholfen, helfen ist ein super Einstieg. Sagst du, na, hast schon geschwitzt, wa? Der so, wie meinst du jetzt? Naja, hast schon gedacht, dass wir vielleicht im Altbau wohnen, ohne Fahrstuhl und bist jetzt froh, dass du hier nur in den Schuppen reinfahren musst. Und er so, ja, da hast du wohl recht. Und schon ist es aber so ein ganz lockerer Einstieg, dass du was Nettes zu einer Person gesagt hast. Und je nachdem, wie die Person reagiert, kriege ich ja auch mit, ist sie selber offen oder nicht. Wisst ihr, was denn mein Kopf sagt in dem Moment? Jetzt kennst du die Person. Jetzt brauchst du ja nicht mehr schüchtern sein. Ist eigentlich irgendwie, man denkt so ein bisschen Psycho, ne? Nein, ist nicht Psycho. Es ist einfach für mich eine Hilfe, fremde Menschen zu sehen, kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Oder einfach auch das Grüßen, jemanden zu grüßen. Hilft mir, dass mein Kopf sagt, wenn der zurückgrüßt, oh, ist ein netter Mensch, jetzt bin ich entspannter. So, wenn keiner grüßt, keiner eine Reaktion gibt, dann ist es völlig so, okay, jetzt versuchst du noch irgendetwas. Das ist bei mir dann krampfhaft. Es gibt Leute, die können ganz entspannt, haben sie zwei Ideen, wie sie mit Leuten ins Gespräch kommen wollen. Aber ich persönlich musste merken, okay, ist es nicht so mein Ding, einfach direkt ins Gespräch über den Glauben, sondern ich fange smart an. Ja? Und da gibt es natürlich verschiedene Ideen. Aber diesen Kontaktpunkt zu finden, das ist etwas, was du üben kannst. Mein Tipp wirklich, fang an, höflicher, netter zu Menschen zu sein, als du es jetzt natürlich eh schon warst. Ja? Aber ich bin sehr offensiv höflich. Also das heißt, ich gucke immer wirklich, wo kann ich was Nettes sagen, wo kann ich mal kurz mit anpacken oder was auch immer. Es hat mir immer geholfen, fremde Menschen auch plötzlich anders sehen zu können. Und jetzt schauen wir uns aber trotzdem auch mal an, wie Jesus das gemacht hat. Ne? Das ist ja eh gut, auf Jesus zu schauen. Nicht nur die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sondern auch, wie hat es Jesus gemacht. Du brauchst einen Kontaktpunkt, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, und schau mal, wie Jesus das gemacht hat. Das habt ihr auch auf eurer Seite mit drauf, Seite 10. Ja, müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Also ihr werdet merken, an diesem Gespräch werden wir auch unsere Schulung jetzt heute weitermachen. Dieses Gespräch, was Jesus dort hatte, ist für mich eins der coolsten Gespräche für unseren Kontext, den wir haben. Ich habe manchmal das Gefühl, Jesus hat extra dieses aufschreiben lassen, damit wir als deutsche Kultur wieder lernen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja? Weil was Jesus hier eben nicht macht, und wir kennen vielleicht alle die Geschichte mit der Frau am Brunnen, ja, wo wir wissen, oh, die hat schon 5 Männer gehabt und all sowas, also sündig gelebt hat, hat Jesus nicht damit angefangen, ach, gut, dass du kommst, mit dir muss ich mal reden. Also wie dein Leben aussieht, ist ja echt nicht, ne? So, das ist ja so ein typischer Drang, den man hat, wenn man weiß, jemand lebt nicht so, wie er leben sollte. Er hat es nicht so gemacht. Er hat einen komplett anderen Ansatz gemacht. Und er hat bei anderen Leuten wieder anders. Ne? Also er hat auch immer geguckt, mit wem er redet. Du siehst, er nimmt am Brunnen eigentlich dieses, ich sage jetzt mal Tool, und sagt, hey, gib mir was zu trinken. Das wirst du jetzt nie so haben, denke ich mal. Du wirst nicht an einem Brunnen sitzen und jemanden fragen, ob du was zu trinken bekommst. Da gibt es andere Sachen, gebe ich dir gleich ein paar Ideen. Nur als kleinen theologischen Kontext nochmal, es ist ja eine Samariterin, also damals die Juden durften gar nicht mit Samaritern reden und sie durften eigentlich noch nicht mal durch das Land oder sollten nicht durchs Land. Das war eh schon so ein Ding von Jesus, dass er Dinge anders gemacht hat. Aber dass sie auch mittags vorbeikam, es zeigt eigentlich schon, dass die Frau selber wusste, bei ihrem Leben ist was nicht in Ordnung, weil sie wollte bei anderen nicht gesehen werden aus dem Dorf oder aus der Stadt. Weil normalerweise trafen sich die Leute morgens oder abends, wenn sie Wasser holten, so am Brunnen, weil sie Wasser brauchten. Und sie ist dann extra in der Zeit gegangen, wo es eigentlich viel zu heiß war, Wasser zu holen. Aber sie wollte halt die anderen nicht treffen. Ja? Also so erklären das viele, die so diese Stelle auslegen oder auch historisch ein bisschen mehr Ahnung noch haben. Auch interessant, die Personen, oft wissen die Menschen auch, dass bei ihnen irgendwas nicht gut läuft. Das heißt, wir müssen ihnen das nicht gleich so um die Ohren hauen. Lass uns sie anders abholen, ja? Auf einer anderen Ebene. Also das Wasser war in dem Fall der Kontaktpunkt, die Situation, die Jesus genutzt hat, um ins Gespräch zu kommen. Und wenn du jetzt auf die nächste Seite schaust, habe ich jetzt ja nochmal so in Blau geschrieben und auch einen blauen Kasten drum. Das ist eine Story, die ich persönlich erlebt habe, wie du fast 1:1 sehen kannst, wie damals Jesus angefangen hat, übersetzt in die heutige Zeit, wie ich mit jemandem ins Gespräch kam. Und diese Story begleitet uns auch bei den einzelnen Schritten, die wir jetzt dann bis zum Ende des Tages, bis zum Ende des Seminars haben. Ich selber war in der Bahn unterwegs, ich fahre ja sehr viel Bahn und es gab wirklich mal eine Bahn, wo ich keinen Platz hatte. Es gibt leider öfters mal, wenn plötzlich 2 ICEs in einen müssen und so weiter. Aber keine Angst, jetzt kommen keine Bahnstories. Und ich stand so in diesem Vorraum von dem Ausgang, ja, und habe dann gesehen, 10 Minuten vor der nächsten Station, dass eine Dame, die älter war als ich, mit so einem riesen Koffer durch diesen Gang kam, schon überall anstieß, der war wahrscheinlich ziemlich schwer. Und habe einfach nur, weil ich ja so offensiv höflich bin, habe ich dann einfach nur schon gesehen, oh, die braucht wahrscheinlich Hilfe. Und als sie dann bei mir war, sage ich, Mensch, ist ja ein Riesenkoffer, darf ich Ihnen gleich helfen, den rauszutragen. So, das war mein Kontaktpunkt, ganz einfach nur eine Hilfe anzubieten. Und natürlich hat sie gesagt, oh, das würden Sie tun. Und ich sage so, ja, na klar, ist doch selbstverständlich. Und ist ja ein großer Koffer, kommen Sie gerade von einer Reise oder fahren Sie gerade irgendwo hin? So, das war mein Einstieg, mit der Person ganz normal zu reden, was ja überhaupt noch nicht zu privat, zu unangenehm oder sonst was ist. Aber das war der Kontaktpunkt, mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Und jetzt gebe ich euch mal ein paar Ideen, die stehen auch mit in einem Heft, wie man Kontaktpunkte nutzen kann. Und wie gesagt, du darfst deine eigenen finden, das sind ja nur ein, zwei Ideen. Ne? Also mit einer Person begrüßen, habe ich schon gesagt, begrüß mal eine Person an irgendeiner Bushaltestelle, die du gar nicht kennst. Ich meine, ich weiß, auf dem Land ist es eher so, dass man nochmal so grüßt. Ne? In Berlin ist es gar nicht so, wirklich nicht. Da grüßen wir noch nicht mal im Supermarkt. Und ich habe angefangen damals, wirklich im Supermarkt, die Lidl-Mitarbeiter zu grüßen, wo ich fast jeden Tag neben dem Büro hingegangen bin. Und die kennen uns jetzt alle. Ne? Also die wissen, wenn unser Team einkaufen geht. Die wissen, das sind die immer so nett sind, ja? Die freundlich sind, die auch mal eine Verpackung mit umstellen, wenn sie hingefallen ist und all so eine Sachen. Also da merkst du schon einen Unterschied. Aber gerade Hilfe anbieten ist was absolut Geniales, um mit Leuten einfach mal nur ins Gespräch zu kommen. Was kann man noch machen? Sprich was Auffälliges an. Jetzt noch nicht mal bei fremden Menschen, jetzt mal auf Arbeit zum Beispiel oder bei Nachbarn. Weißt du, so viele Menschen tragen sogar eine Kreuzkette, obwohl sie gar nicht gläubig sind. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, die Kreuzkette. Und dann kannst du ja mal sagen, du sag mal, mir ist ja noch nie aufgefallen, du trägst ja dann Kreuz, das ist ja schön. Was bedeutet denn das für dich? Du denkst so, naja, natürlich wird die sagen, weil sie an Gott glaubt oder so. Du wirst dich wundern, wie oft die Leute das tragen, obwohl sie gar nicht an Gott glauben. Weil es einfach ein Schmuckstück geworden ist. Oder die sagen dann, naja, das ist ein Erbstück meiner Oma, es war meine Lieblingsoma und es erinnert mich immer an sie. Also, ach, das ist ja schön, ja, Mensch, nee, weil mich erinnert das Kreuz auch immer an jemanden, den trage ich auch immer im Herzen. Echt, wen denn? Also da bist du recht steil, schnell drinnen, ne? Aber so kannst du auch andere Sachen, ach, wieso, was ist denn das für ein T-Shirt, was steht denn, ach, jetzt hier, du hast ja dieses Pray-T-Shirt, das habe ich ja auch, das liebe ich. Das war ein ganz normales T-Shirt, im ganz normalen Laden konntest du den kaufen, das war kein christlicher Laden, ne? Und da liefen ganz viele mit Pray rum, die gar nicht gläubig waren. So hättest du auch, ach Mensch, Pray, betest du etwa? Nö, ich finde es nur schön. Ich sage, ach, aber warum betest du denn nicht? Ist doch richtig gut. So, und schon bist du über diesen Kontakt drinne. Ja, oder einfach mal was Nettes sagen. Ihr Lieben, lasst uns doch mal unsere Mitarbeiter wirklich Komplimente geben. Leute, unsere Kultur, die deutsche Kultur, muss es wieder lernen, mehr Komplimente zu verteilen. Ihr seid wahrscheinlich gut drin, aber ich kenne viele, die es nicht können. Und ich kann es auch nicht. Oder ich konnte es nicht. Ich musste es lernen, Menschen was Gutes zu sagen. Ja, bei meinem Nachbar war es ganz cool, als wir da hingezogen sind zu unserem Rheinland-Haus, galten wir erstmal als Familie, die andere Familie rausgeschmissen hat. Naja, wie es denn immer so ist, ne? Wie es ganz schnell in der Nachbarschaft dann so, wir konnten gar nichts dafür, dass da vorher Familie ist, das Haus verkauft wurde und so weiter. Naja, und dann dachte ich so, okay, jetzt bist du hier, so bist du schon gebrandmarkt, ja. Jetzt habe ich natürlich keine Kiste genommen, habe mich in die Mitte der Straße gestellt und gesagt, ihr Leute von Berlin-Rosenthal. So habe ich natürlich nicht angefangen, sondern wir haben angefangen, normale Gespräche zu führen. Und unser direkter Nachbar, der war schon so ein bisschen eher zurückhaltend. Weil später habe ich rausgekriegt, der war Beamter. Ja, er hat selber auch, also er ist sehr Beamter, sage ich jetzt mal. Macht sogar im weißen Hemd Gartenarbeit. Da dachte ich auch, Mensch, das ist schon auch, sah auch immer alles gut aus. Ne? Und dann habe ich so, ne, nicht gegen Beamte, das sind so typische Klischees, ne? Einfach nur so Klischees. Was ich ja dann erst gemerkt habe, ist, wenn du Kontakt zu Leuten hast, dann kriegst du erstmal mit, wie nett die eigentlich sind. Aber, auch die Beamten, ja. Und mein Einstieg war, also unser Rasen sieht eher aus wie so ein Acker, ne? Also wir haben ja nur so ein Rheinend-Haus, ist ja ein kleiner Rasen nur. Aber wir merken da dieses, was du da alles mit dem Rasen machen musst, das passt nicht so in unsere Lebenssituation, sagen wir mal so. So, und ich gucke rüber zum Nachbar und das ist ein Teppich, ne? Also Rasen, aber wie Teppich. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch genau der Punkt. Dann habe ich mal so rüber geguckt und so gesagt, ja, Herr sowieso, ne? Also wie er heißt. Also Ihr Rasen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie haben Sie denn das hingekriegt? Schauen Sie doch mal meinen Acker an. Haben Sie da mal einen Tipp für mich? Und ich bin ja auch wesentlich jünger als er, 30 Jahre jünger. Und dann guckt er so rüber und sagt so, dann merkst du so, so nach dem Motto, jetzt sage ich dir mal, wie es geht. Ne? So. Aber das hat ihn so abgeholt auf einer Ebene, dass er sein Wissen weitergeben konnte, dass er ein Kompliment bekommen hatte. Seitdem fing es an, dass unsere Beziehung, Nachbarschaftsbeziehung immer besser, entspannter, lockerer wurde. Es hat auch Jahre gedauert, muss man dazu sagen. Jetzt ist es völlig normal, wenn Sie Geburtstag haben, dann klingel ich bei denen und dann wissen sie immer schon, ich habe kein Geschenk, aber ich habe immer einen Segen dabei. Das heißt, ich bete jedes Jahr für die beiden an ihrem Geburtstag fürs neue Lebensjahr. So, und dann habe ich das eines Tages, wenn ich so unterwegs bin, komme ich auch manchmal später nach Hause und habe dem schon geschrieben, du Mensch, ich bin noch unterwegs und komme erst so 21 Uhr nach Hause. Ich wollte ja noch persönlich gratulieren oder soll ich hier nur so schreiben oder so habe ich so ihm geschrieben. Und dann meint er so, nee, komm mal rum, ich warte schon den ganzen Tag auf meinen Geburtstagssegen. Er hat den ganzen Tag schon drauf gewartet, dass ich vorbeikomme, ja. Und dann beten wir für sie und für Situationen mit ihren Kindern und Enkeln, ist alles dramatisch dort. Und dann stehen wir vor der Tür, Hand in Hand, und beim Beten fangen die an zu heulen, egal welcher Nachbar da langläuft. Und es fing alles damit an, dass ich ein Kompliment über den Rasen gebracht habe. Ich weiß, es hört sich jetzt großartig an. Aber es ist jahrelang natürlich, bei Nachbarn wisst ihr ja eh, da muss man ein bisschen Schritt für Schritt für Schritt mal auf Kaffee einladen und so weiter. Aber Komplimente ist etwas, was wirklich Herzen öffnet. Auch auf der Arbeit. Ich weiß, wir haben gelernt, man soll erst was Gutes sagen, um dann zu kritisieren. Ne? Ist ja so diese Taktik. Kriegen wir es mal hin, nur was Gutes zu sagen. Und das, die Kritik noch mal wegzulassen. Glaub mir, das öffnet mehr die Herzen denn je. Ja, wenn du zum Beispiel auf Arbeit eine Person siehst, die, also so stetige Leute sind ja die loyalen Leute auf Arbeit. Ja? Die sind meistens ruhig, aber wenn die was abarbeiten, dann arbeiten die es auch wirklich ab. Und du kannst dich darauf verlassen, dass es abgearbeitet wird. Und es ist eine Person, die auch in schwierigen Situationen zur Firma hält und so weiter und viel aushält. Aber die sind halt nicht so laut in der Runde. Wie wäre es denn, wenn du bei so einer Person mal hingehst und einfach nur sagst, du weißt, was ich dir eigentlich schon öfter mal sagen wollte? Ich finde es so genial, dass wenn man dir was gibt, ein Projekt in der Hand drückt, dass man weiß, das Ding läuft. Auch wenn man nicht immer alles gleich mitkriegt, aber man kann sich darauf verlassen, dass du da bist, dass du alles abarbeitest. Und das wollte ich dir einfach mal mitgeben. Vielen Dank dafür. Glaub mir, diese Person ist die, die dann anfängt, dich zu grüßen, obwohl sie sonst vielleicht nie gegrüßt hat, weil sie einfach gesehen wurde, wertgeschätzt wurde. Wir sind gerade immer noch beim Evangelisieren. Ja, das ist manchmal einfach der Start. Ja, und da musst du nicht bei der Person innerhalb von 10 Minuten alles runterrattern, was wir heute lernen. Das musst du manchmal bei fremden Menschen, die du nur im Bus kurz siehst, dann erzählst du denen mal was. Aber in deinem Alltag, in deinem Leben wird es so sein, dass du Schritt für Schritt Ansätze bringst und dich mal wieder, Mensch, neulich haben wir doch mal darüber gesprochen, mir ist da noch was zu eingefallen. Weißt du, wie ich manchmal mit solchen Situationen umgehe? Und schon kannst du dann doch wieder nochmal einhaken, aufs Thema Glaube zu kommen. Also manchmal ist es einfacher, als man denkt. Wir denken immer nur, wir müssen gleich mit dem Gericht Gottes kommen. Ja? Und das brauchen wir gar nicht am Anfang. Jesus sagt einfach, wir sollen verkündigen. Wir sollen den Menschen das weitergeben, auf Deutsch gesagt. Verkündigen ist ja auch so ein Wort. Ich brauche ein Mikrofon, eine Bühne. Nein, einfach anderen Menschen davon erzählen. Das macht so einen Unterschied. Was kann man denn noch sagen? Och, es gibt noch so viele Ideen. Also 2 Sachen erzähle ich euch jetzt noch, okay? So als Idee. Ist es okay mit 2 Sachen noch oder ist schon zu viel jetzt? Nee, passt? Okay. Also nochmal für die, die auch Tiere mögen. Wer von euch hat einen Hund? Doch ein paar, ne? So. Also das ist herausfordernd natürlich, wenn du selber mit dem Hund spazieren gehst und jemand kommt dir entgegen, der auch einen Hund hat. Da muss man mal gucken, wie die Hunde miteinander klarkommen. Manchmal, wenn die sofort miteinander klarkommen und nur aneinander schnuppern, kannst du ja mit der Person auch reden. So, ach Mensch, wie heißt denn dein Hund und so weiter. Aber wenn du selber keinen Hund hast, und das wirklich, ich erzähle euch auch nur Sachen, die wir selber erlebt haben, ausprobiert haben und wo es wirklich funktioniert hat auch. Wir hatten so ein Pastorentreffen und in dem Pastorentreffen hatten wir dann eine Pause und wir haben in dem Pastorentreffen über Erweckung gesprochen und dass Menschen Jesus brauchen und so weiter, was ja alles stimmt. So, und dann in der Pause bin ich spazieren gegangen mit einer anderen Pastorin und wir reden so drüber. Sie erzählt so von Südamerika, was da für Erweckungen laufen und so weiter. Sie ist Dolmetscherin und war schon überall auf der Welt. Dann sage ich so, ja, aber guck mal, wenn wir in Deutschland dafür beten, ne, dass Erweckung kommt, dann ist ja nicht, dass Nicht-Christen erweckt werden, sondern dass Christen erweckt werden und anfangen, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Das ist eigentlich, wenn du historisch mal schaust, sind das die Erweckungen. Bei den Christen fing es an. Und dann sagt sie, ja, genau. Und ich sage so, einfach mit Leuten mal zu reden. Und plötzlich kommen 2 junge Männer entgegen. Die haben so einen Mini-Hund, also einen Babyhund. Stattliche Männer. Und der Hund hatte auch noch 2 verschiedene Augenfarben. Also es war einfach eine Einladung, wisst ihr? Da kann ich dann auch nicht. So, dann habe ich gesagt, ach, ne Mensch, der ist ja süß, ne? Geh so runter, der lässt sich gleich streicheln. Die Jungs so, okay, was will der jetzt, ja? Und dann sage ich so, und das wirst du auch merken, je öfter du mit Leuten einfach normal redest, desto spontaner wirst du und der Heilige Geist hilft dir ja auch noch. Du denkst immer, ich höre den Heiligen Geist nicht. Du, ich höre ihn auch nicht. Das sind einfach plötzlich manchmal Gedanken, die ich habe. Und ich war früher nicht so spontan. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was machen denn so zwei stattliche Männer wie ihr mit so einem Mini-Hund? Also vielleicht kannst du in Berlin das einfach machen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber so mal als Idee. Und die dann so, und das ist, was ich meine, der Heilige Geist tut an dem Menschen irgendwas. Die dann so, naja, wir waren halt so allein, deswegen haben wir uns einen Hund besorgt. Und ich so, wieso denn allein? Ihr seid doch zu zweit. Und plötzlich fangen sie an zu erzählen, was bei ihnen los ist. Ja, wir sind Brüder, wir wurden rausgeschmissen zu Hause. Und dann plötzlich erzählen sie ganze Drama in der Familie. Zwei fremde, junge Männer, wo wir denken, Männer reden ja eh nicht. Zwei junge Männer mitten in Berlin, wir haben uns noch nie gesehen, ich quatsch eigentlich nur über den Hund, komme mit denen ins Gespräch und die fangen an, einfach zu erzählen. Und ich höre einfach nur zu und sage so, ach echt, ist ja krass. Und hier Drama da, Gewalt hier und alles, was dazugehört. Und jetzt denkst du ja, okay, was willst du denn jetzt erzählen? Ja, mit Jesus wird alles besser. Nee, das ist nicht jetzt die erste Antwort, sondern sag ich, meine, das ist ja erstaunlich, dass wir uns hier heute treffen. Das ist ja unglaublich. Weil wisst ihr, ich habe sowas Ähnliches erlebt. Und dann erzähle ich ihnen meine Geschichte, wie mein Papa und meine Mama sich getrennt haben, als ich 5 war. Dann der neue Mann, der dazu kam, leider ein bisschen gewalttätig war, gerade mir gegenüber, mich immer wieder, wenn ich Sachen falsch gemacht habe, ordentlich auch verdrescht hat teilweise und ich wirklich so einen Hass dann hatte. Und dann, wie Jesus dann später alles verändert hat und ich mit meinem Papa, mit meinem leiblichen Papa wieder richtig versöhnt bin und erzähle die ganze Story, wie Jesus einfach mein Leben verändert hat. Und die hören zu, weil es genau in ihren Lebenssituationen passt. Und das ist wieder das, was ich meine mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich sehe denen doch nicht an, dass sie ein Familienproblem haben. Gut, manche sagst du, na gut, da sieht man es schon, aber ihr versteht, was ich meine. Das war unerwartet. Es war eine ganz andere Sache. Es ging um den Hund am Anfang. Aber Gott hat genau immer die richtigen Personen an meine Seite gestellt, wo ich dann im Gespräch merke, ich habe ja was ich von mir erzählen kann, was total bei ihnen reinpasst. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Und erst recht, wenn sie anfangen zu erzählen. Und dann waren die so baff und dann sage ich, ey, darf ich mal für eure Situation einfach kurz beten, Gutes über euch aussprechen, dass vielleicht Gott da auch eingreift? Dann sagen die, ja. So, dann habe ich einfach erstmal für sie gebetet, die waren total bewegt und danach haben wir noch so viel von Jesus erzählt, auch wie sie selber Jesus kennenlernen konnten und so weiter, haben ihnen so ein evangelistisches Heft noch mitgegeben. Die haben sich nicht gleich für Jesus entschieden, aber das war eine Situation, der Hammer, hätte ich nicht gedacht. Ja, und wenn die dann nur sagen, ja, der Hund heißt Kudo und jetzt lass mich in Ruhe, ja, dann ist es so, dann ist doch wurscht, dann sagst du, ja, alles klar, tschüss, tschüss Kuno, wuff, wuff. Einfach nett sein, nicht unangenehm oder dann noch so, ja, aber Jesus liebt dich trotzdem. Kennt ihr den Spruch? Oi, Leute, den habe ich früher, wenn wir auf der Straße waren und uns Leute blöd angemacht haben, habe ich den auch immer noch hinterhergerufen. Aber weißt du, was das Problem ist, was sie damit sagen? Wir sagen denen eigentlich, du bist total blöd, aber Jesus liebt dich trotzdem. Aber das mit Jesus liebt dich trotzdem, das hören die ja gar nicht. Sondern was sie verstehen ist, die Christen denken, sie sind was Besseres und hauen noch so ein Ding hinterher. Und seitdem sage ich eigentlich nur noch, hey, und Gott liebt dich, wirklich. Hey, wenn du mal, dann frag mal, ob er da ist. Und das war's dann. Also einfach einen Segen hinterherrufen, nicht so einen blöden Spruch dann, ja. So als kleinen Tipp. Gut, das war das eine mit dem Hund zum Beispiel oder anderen Sachen kann man gut ins Gespräch kommen. Und für die, die jetzt hier schon sitzen und sagen so, oh, immer dieser Smalltalk, das ist ja so gar nicht mein Ding. Weiß nicht, gibt es hier so ein, zwei Leute, die sagen so, lieber direkt ins Gespräch kommen? Ja, siehst du? Traut ihr euch jetzt nicht zu melden, ja? Aber ich gebe euch mal trotzdem diese Idee, den habt ihr nämlich hier auf der Seite, Seite 11 noch als Tipp stehen. So genial, weil wenn du mit Leuten unterwegs bist, die gerne evangelistisch aktiv sind, kriegst du immer wieder neue Ideen. Und ich gebe zu, auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Und es war die Corona-Zeit, wo wir ja auch eine gewisse Beschränkung von Leuten und so weiter, haben wir schon fast vergessen, ne? Aber gab es mal so die Zeit. Und dann haben sich unsere Leute einfach gedacht, gut, wir machen keine Einsätze auf der Straße, weil da gab es dann auch irgendwelche, da musstest du dann mit der Maske auf dem Platz stehen und mit den Leuten reden. Und dachte man, oh, das ist so unnahbar, das ist schwierig. Und unsere Leute haben einfach angefangen, sich zu zweit zu treffen, was man ja durfte. Und dann sind sie einfach nur spazieren gegangen. Und dann kam der eine Typ jedes Mal wieder und sagte, ey, ich hatte so ein cooles Gespräch. Das war der Hammer, das war der Hammer. Ich dachte so, okay, was ist denn passiert? Naja, ich habe da jemanden angesprochen, dann konnte ich für die beten. Ich dachte so, ja, das habe ich verstanden. Wie hast du sie angesprochen? Ich will mal wissen, wie sie anfangen, damit man das ja auch weitergeben kann. Weil das wollen die meisten wissen. Ist ja toll, dass du reden kannst, aber wie startest du? Sagt, ach so, das meinst du. Na, ganz einfach, sagt er. Ich sage, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich was Neues höre. Und dann sagt er wirklich, wir sind auf die Leute zu und haben gesagt, Entschuldigung, wir haben uns heute was vorgenommen, und zwar jemandem was Gutes zu tun in dieser verrückten Situation. Gibt es irgendeine Sache in Ihrem Leben, wo Sie gerade ein Wunder brauchen? Dachte ich, das ist ja ein steiler Einstieg, so, also gleich mit Wunder und so. Aber der Punkt ist der, aus der Erfahrung ist, die Leute denken jetzt nicht, dass du ein Wunder machen wirst. Sondern es ist, wir denken jetzt nur bei Wunder, oh, jetzt muss was passieren, jetzt muss jemand geheilt werden, jetzt muss irgendwas vom Himmel kommen. Nee, sondern es ist einfach nur eine Frage, gibt es was, wo Sie denken, jetzt bräuchten Sie dann Wunder. Und die haben so oft Antworten bekommen, oh, na gut, dass Sie das gerade fragen, weil bei mir sieht es gerade so und so aus. Manche haben auch gefragt, wie Wunder, was meinen Sie denn? Und dann sagt man zum Beispiel, na, weiß nicht, vielleicht ist jemand gerade krank in der Familie oder Sie selber oder jemand hat gerade finanzielle Not oder Sie suchen gerade eine Wohnung oder einen Job oder sowas, ne? So ein paar Ideen. Ah ja, ja, genau, da ist ja jemand das oder hier oder da. Und was wollen Sie dann jetzt tun? Na, dann würden wir einfach mal kurz dafür beten, vielleicht passiert ja was. Wie beten? Das hörst du in Berlin öfter, wie beten? Naja, einfach, wir sprechen gute Worte einfach über Ihr Leben aus, dass in der Situation was übernatürlich passiert. Aha, okay, und was soll ich da jetzt machen? Na, einfach nur zuhören. Wir sprechen einfach was aus über Sie so. Und du glaubst nicht, wie viele dazu Ja sagen. Einfach, wenn man angefangen hat mit, wir wollen Ihnen was Gutes tun. Das ist ja auch wieder dieses Höfliche, dieses Nette, was Gutes tun für die Menschen. Und dann beten wir wirklich in dieses Gebet als allererstes rein. Ich nenne jetzt mal Hilde, ja, ich sage einfach mal Hilde. Heißt hier jemand Hilde zufällig? Gut, also dann wisst ihr, es ist jetzt nicht ein Wort der Erkenntnis oder so, sondern dann bete ich wirklich, Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du Hilde so sehr liebst, dass du alles für sie gegeben hast, damit sie dich persönlich durch Jesus wieder kennenlernen kann. Und das Verrückte ist, die unterbrechen dich ja auch nicht im Gebet. Ich sage denen zwar immer, wenn du irgendwas nicht verstehst im Gebet, unterbrech mich, frag mich. Macht keiner. Und in dem Moment sprichst du etwas geistlich Wichtiges so in ihr Leben rein, weil du hast ja plötzlich die Autorität, in ihr geistliches Leben reinzusprechen. Und ich gehe davon aus, dass du auch wirklich nur göttliche Sachen reinsprichst. Ne? Also sowas wie, dass sie geliebt ist, dass Gott sie so sehr liebt, dass Jesus auf die Welt kam. Also so eine Sachen sprechen wir kurz mit rein und dann beten wir erst für die Situation. Ist jetzt nicht lang, ne? Ist kurz und knackig. Und dann nach dem Amen, witzigerweise ganz viele sagen danach auch Amen, obwohl sie gar nicht an Gott glauben. Manche falten sogar die Hände, obwohl sie gar nicht an Gott glauben. Also es ist schon interessant. Dann stehen die manchmal da so, oh, okay. Und meine erste Frage ist dann immer, hat so schon mal jemand für sie gebetet? Nee. Und die sagen so, echt? Aber warum denn nicht? Damit sie antworten können und zum Beispiel dann sagen, ja, also Glaube in unserer Familie, das war nie irgendwie. Und ich sage so, echt, wieso nicht? War da nie irgendjemand in der Kirche oder so? Nee, naja, also in der Schule. Und dann plötzlich erzählen die. Und die erzählen aus ihrem Leben plötzlich. Und damit hörst du so viel, worauf du dann ansetzen kannst, wieder von dir zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich weiß, es hört sich jetzt gerade so einfach an, ne? Soll ich euch mal was sagen? Es ist so einfach. Wir müssen es halt einfach nur mal ausprobieren. Weißt du, und wenn Leute dann sagen, nee, lassen Sie mich ja in Ruhe, na, dann alles klar, Gottes Segen. Ne? Und dann fragen wir halt vielleicht die nächste Person. Also wenn du es direkt brauchst, dann fang doch mal mit sowas an. Und sag einfach, hey, ich will was Gutes tun. Oder auf der Arbeit, dass du, wenn du bei jemanden siehst, bist ja meistens schon länger auf dieser Arbeit, du kennst die Leute, oh, der sieht aber müde aus heute, ja, oder irgendwie fertig. Dann netz dich durch den ganzen Raum, Mensch, wie siehst du denn heute aus? Alles okay bei dir? Das nicht, sondern mal einfach vielleicht während der Arbeit hinzugehen und sagen, hey, dachte mir, ich lade dich heute mal auf einen Kaffee ein. Wollen wir zusammen Kaffee trinken heute in der Pause? Und dann sitzt man zusammen beim Kaffee und dann kann man immer fragen, hey, wie geht's dir gerade so auf Arbeit? Läuft es bei dir in der Abteilung gut? Oder, oh ja, Abteilung ist schon gut, aber zu Hause ist gerade so ein Stress, ey. Echt, wieso, was ist passiert? Und dann wunderst du dich wieder, warum sie dir plötzlich so viel erzählen. Obwohl, ja, ab heute wunderst du dich ja nicht mehr, weil du ja weißt, dass das dann diese Momente sind, wo der Geist Gottes etwas tut und öffnet, wo du einfach nur zuhören musst. Die Leute, ihr müsst eigentlich nur zuhören. Und dann darauf reagieren, was die Leute erzählen. Sagen, ey, echt, sowas hast du gerade in der Familie, weißt du was, ich kenne sowas auch. Also wenn du willst, wir sind ja hier gerade so unter uns, kann ich einfach mal kurz für dich beten. Einfach, dass da was Übernatürliches passiert, weil ich habe das selber auch schon so erlebt. Also fang nicht gleich mit Jesus am Kreuz von Golgatha und so weiter an, sondern einfach erstmal nur, komm, ich spreche mal was Gutes über die Situation aus. Und du wirst dich wundern, wie viele Ja sagen. Nein, ab heute wirst du dich nicht mehr wundern, werden sich viele auch Ja sagen. dann darfst du kurz für sie beten. Dann fängst du zum Beispiel auch an wieder mit Hilde. Ne? Ich danke dir, dass du Hilde so sehr liebst, dass du alles für sie gegeben hast, damit sie durch Jesus wieder Gott kennenlernen kann, dass du eingreifen kannst in ihr Leben. Und dann betest du für die Situation, die du gerade gehört hast. Du, das ist manchmal so einfach. Und dann musst du noch nicht gleich das Evangelium erklärt haben. Aber vielleicht kommt die Person eine Woche später wieder zu dir und sagt so, du wirst nicht glauben, du hast da neulich für die eine Situation gebetet, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Und du innerlich so, na klar, glaube ich da dran, sonst hätte ich ja nicht für gebetet. Ja, sagst du natürlich jetzt nicht irgendwie so, sondern fragst, wieso, was ist denn passiert? Und dann erzählt er das. Kann auch sein, dass sie das nicht sagen, aber dann so kommen und sagen, du hast da neulich dafür so eine Sache gebetet, ich hätte dann noch was. Kannst du dafür auch noch beten? Dann weißt du wahrscheinlich, okay, irgendwas ist passiert. Und dann hast du aber schon wieder den nächsten Ansatzpunkt, dass du sagen kannst, ey, na klar, ich bete für alles, was du brauchst. Aber soll ich dir was sagen, was richtig cool ist? Du kannst ja auch selber beten. So, echt? Nee, ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Nee, das ist ja kein Thema. Aber du kannst es lernen. Das Einzige, was nur dabei fehlt, ist, du brauchst diese Verbindung selber zu Gott, damit du mit ihm reden kannst. Echt? Und wie kriege ich die Verbindung? Oder was auch immer, ne? Wie dann das Gespräch auch läuft. Und dann kannst du davon erzählen, dass es durch Jesus möglich ist. Und schon bist du wieder einen Schritt weiter mit der Person. Das hört sich schon wieder so leicht an, ne? Sorry. Also ich arbeite jetzt im Missionswerk seit vielen Jahren, aber ich war vorher auch in einer anderen Arbeit. Da war ich auch schon Christ. Und es ist wirklich, wenn wir so entspannt mit Leuten sind, wird es immer einfacher, das irgendwie immer mit einfließen zu lassen. Wirklich. Probiert es einfach mal aus. Ihr werdet erleben, es ist wunderbar. So, und zwar auf der nächsten Seite. Also wir sind jetzt in diesem Gesprächsding drinne, der Start, ne? Also über was auch immer, eine Kreuzkette, ein Hund oder was auch immer. Das heißt, sie sagt erstmal, hallo, oh, wie heißt denn der Hund, der ist ja süß oder wie auch immer. Auch spannend, dass viele, wenn man fragt, na, der ist ja süß, der Hund, wie heißt denn der? Dass die Leute dann nicht nur sagen, wie er heißt, sondern gleich die ganze Story vom Hund erzählen. Oder du fragst dann einfach, Mensch, wie kommt es denn, dass ihr einen Hund habt? Oder seit wann ist er denn bei euch? Und dann gibt es die verrücktesten Stories. Und so hört man dann auch schon wieder, was da los ist. Okay, also so ein Start. Und dann kommt der Teil von Interesse und Vertrauen aufbauen. Ja? Also auf der nächsten Seite, Seite 12. Interesse und Vertrauen aufbauen, das ist jetzt nicht ein Vertrauen, was über Jahre wächst, sondern ich sage immer, es ist wie so eine Art Gesprächsvertrauen. Also das, was übernatürlich auch kommt, was ich euch schon zwischendurch angedeutet habe, dass die Leute plötzlich anfangen zu erzählen. Das hat ja schon was mit Vertrauen zu tun. Wir denken immer, Vertrauen braucht ewig. Aber in so einem Gespräch, wenn der Heilige Geist mit dabei ist, wundern wir uns, was da passiert. Aber jetzt mal als erstes Neugier wecken. Wie machen wir das mit Neugier wecken? Also es ist nicht, dass du etwas verkaufst und jetzt nimmst du irgendwelche Tricks und du überredest irgendwelche Menschen, sondern es ist eigentlich nur ein Lernen, ein Gespräch so gut zu führen, dass du selber reden kannst, aber auch Fragen stellst und Informationen bekommst, um darauf reagieren zu können. Und Jesus machte das halt wunderbar. Der nutzte natürlich die Situation weiter. Jetzt können wir mal lesen, wie er das weitergemacht hat. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben, habe ich euch ja vorhin erklärt. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jetzt kommt Jesus, pass auf. Jesus sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Also das ist so ein krasser Einstieg oder so eine krasse Brücke plötzlich. Ihr müsst ja verstehen, die Samariter selber haben schon an Gott geglaubt, ne? Die haben sogar an denselben Gott geglaubt wie die Juden, nur dass sie halt nur die 5 Bücher Mose anerkannt haben als Heilige Schrift und alles, was danach, so die Propheten und so, das haben sie nicht anerkannt. Deswegen sind sie auch so gespalten gewesen zu den Juden. Aber eigentlich haben sie auch an denselben Gott geglaubt und sie haben sogar auch darauf gewartet, dass ein Messias kommt. Das ist einfach nur ein Wissen, was man grundsätzlich weiß. Solche Leute wirst du seltener treffen. Das heißt, du musst nicht als nächstes Satz gleich was mit Gott bringen. Trotzdem, was du hier an Jesus siehst, dass er über das Thema Wasser tiefer ins Gespräch geht und er macht etwas, deswegen habe ich euch das auf der Folie nochmal extra markiert. Er sagt einen Satz, wo ich finde, das ist ja schon voll der Verkäufertyp. So von wegen, wenn du wüsstest, dann würdest du es sofort nehmen. Das ist so ein bisschen wie bei Teleshopping, oder? Kennt ihr Teleshopping noch? Wenn sie diese Küchenmaschine bei sich in der Küche hätten, Sie wüssten, was damit alles möglich ist. Sie würden sie sofort kaufen, erst recht heute. Kostet sie nicht nur 100 Euro, sondern nur 50 Euro. Und bei uns kriegen sie heute nicht nur eine Küchenmaschine, sondern 2 für den Preis. Und du so, ja, ich will sie haben. Und dann hast du 2 Küchenmaschinen, fragst sie, warum brauchst du 2? Aber das sind so diese Verkauftricks, aber Jesus hat ja keinen Verkauftrick, sondern Jesus' Herz war es, dass Menschen gerettet werden. Und es ist trotzdem einfach eine Kommunikationssache, weißt du? Das ist nicht, wir verkaufen etwas, wir überreden nicht Leute, sondern wir machen sie im Prinzip aufmerksam auf das Thema, was bei ihnen völlig weg aus ihrem Leben ist. Das ist die Idee dabei, sie da ein bisschen anzutriggern, weil sie dadurch dann auch interessierter werden und auch vielleicht nachfragen. Und wir sehen es ja bei der Samariterin, sie war überrascht, sie war neugierig, sie hörte zu. Und wenn du selber in deinen Gesprächen Interesse an den Menschen wirklich zeigst, dann werden sie auch Interesse an dem haben, was du zu erzählen hast. Und das ist vielleicht eine Sache, wo du dich selber, wenn dann fragen musst, wie sieht es eigentlich aus? Hast du Interesse an Menschen oder nicht? Ich glaube, es ist auch typbedingt, keine Frage. Manche sind mehr so diese menschenfreundlichen Menschen, sage ich jetzt mal. Ja? Also die Städtchen und Initiativen, die sind menschenorientiert. Die dominanten und gewissenhaften Menschen sind eher ergebnisorientiert. Aber auch hier gibt es gute Brücken. Mein Chef ist auch zum Beispiel sehr dominanter, visionär, aber auch initiativ. Für ihn ist es so, um an ein Ziel zu kommen, und er weiß, er bräuchte den und den Menschen, dann hat er auch Interesse an den Menschen, um zu dem Ziel zu kommen. Also das heißt, er hat auch seine Brücken, um mit Menschen konkreter ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise auch tiefer sprechen zu können. Wenn du Interesse zeigst, dann werden die Leute auch an dir Interesse haben, was du zu erzählen hast. Das ist ein ganz normales, ich sage nicht Gesetz, aber es ist schon so eine, fast wie so eine Regel. Ich lese euch mal den einen Satz unterhalb dieser Zwischenüberschrift echtes Interesse zeigen vor, weil ich den so gut finde. In den meisten Gesprächen, wenn die angesprochene Person auf deinen Kontaktpunkt positiv reagiert, kannst du als nächstes Fragen stellen, um das Gespräch weiterzuführen. Damit zeigst du Interesse an der Person. Und das ist der Punkt, den müssen wir wirklich lernen. Damit führst du ein Gespräch. Durch Fragen führst du ein Gespräch. Ohne, dass du irgendwie dominant auftreten musst und sagst, so, pass mal auf, ich sag, wo es jetzt lang geht, sondern du stellst Fragen, am besten auch noch offene Fragen, wo sie halt richtig mit Sätzen antworten müssen, nicht nur ja, nein, ja, nein, 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 weil irgendwann gehen dir die Fragen aus. Die gehören zwar zwischendurch mal dazu, gar keine Frage, aber so wie ich es vorhin gesagt habe, hat so schon mal jemand für sie gebetet, dann sagen die erstmal ja oder nein. Wenn sie ja sagen, sage ich, echt, wie kommt denn das? Und das ist dann die offene Frage und plötzlich erzählen sie. Und wenn sie sagen nein, dann sage ich, na, das ist ja erstaunlich, weil eigentlich kennen es viele, wie war das denn bei euch in der Familie mit Thema Glaube? Und dann erzählen sie plötzlich viel mehr, nee, da war nie was. Und sie fangen an zu erzählen. Also durch die offenen Fragen zeigst du ein Interesse an der Person. Ja, und dann musst du lernen, Geduld zu haben, zuzuhören. Und ich weiß, es gibt Menschen, das wird dann ganz oft auch gefragt in den Seminaren, ja, aber es gibt auch Menschen, die da überhaupt nicht aufhören zu reden. Stimmt, aber jetzt lern doch erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil es ist nicht bei jedem so. Ja? Also es ist nicht die Ausrede zu sagen, nee, ich mache das lieber nicht, weil dann reden die nachher viel zu viel. Das ist nicht bei allen Menschen so. Aber es gibt immer wieder welche, die wollen reden und keiner hört zu. Und endlich bist du da, die zuhört, die Person. Ja, dann lass sie einfach mal erzählen. Ja, aber durch diese Fragen zeigst du das Interesse. Und dann steht als nächstes, predige Menschen nicht an. Das sage ich jetzt einfach nochmal, ja. Predige Menschen nicht an. Und das meine ich nicht abwertend für die, die es lieben, ganz schnell einfach das Evangelium zu erklären. Aber das haben wir einfach gemerkt. Eine Predigtform bei einem Einsatz auf der Straße, wenn man eine Band hat, Theaterstücke, so machen wir das immer, dann bleiben ganz viele Leute stehen. Ja, dann hast du das Mikrofon, dann predigst du, ist völlig klar. Aber wenn du ein persönliches Gespräch hast, dann nicht einfach nur denn. Oh, jetzt habe ich es einmal durch und möchtest du Jesus kennenlernen. Und ich so, nee, weil du gar nicht auf die Person eingegangen bist. Ja, manchmal ist es nicht die Frage, möchtest du Jesus kennenlernen, sondern erstmal eine andere Frage, um das Herz weiter zu öffnen. Weil du kannst doch viel besser das von Jesus erzählen, was du mit ihm erlebt hast, wenn du hörst, wo die Person gerade steht. Und das kriegst du nur wie raus? Wenn du Fragen stellst. Und dann kriegst du plötzlich auch raus, dass die Person vielleicht schon mal in der Kirche war und aber, nee, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn die sowas sagen, dann frage ich immer so, echt, wieso, was ist passiert? Und ganz oft erzählen sie dann auch, was passiert ist. Und dann sagst du vielleicht, oh, das kann ich voll nachvollziehen. Aber so habe ich das ja nie erlebt. Also mit Menschen, weil Menschen doof waren, verstehe ich. Aber es hat ja eigentlich mit Gott selbst nichts zu tun. So, und plötzlich bin ich voll im Gespräch mit der Person, kann dann doch für sie beten und so. Und das passiert nur, wenn du Fragen stellst. Ne? Sonst kriegst du nicht raus, wo die Leute stehen. Wie kriegst du dann raus, ob jemand Ossi ist oder nicht? Indem du Fragen stellst. Also nicht, ob du Ossi oder Wessi bist, aber wo kommst du denn her, Mensch? Ja, aus Neustrelitz. Ach echt? Oh, das ist ja so schön da. Bist du da aufgewachsen? Ja, ja, ich bin da aufgewachsen. Ja, dann weißt du, dass es ein Ossi ist. Wenn du weißt, wo Neustrelitz ist. Ja. Dann musst du fragen, Neustrelitz, wo ist denn das? Na, Mecklenburg-Vorpommern. Ah, okay, dann weißt du Bescheid, ja? Spätestens dann. Ja, aber so kriegst du es halt raus. Und das ist halt schon spannend. Das, wenn ich in der Bahn sitze, ist es schon so, dass ich habe mit Gott so einen Deal, ne? Ich habe ja mal einen Platz dann für mich reserviert und dann sage ich immer, Herr, also du kennst mich ja, ich brauche auch mal Pause zwischendurch. Also es muss jetzt auch nicht jemand sich neben mich setzen. Wäre schön, wenn ich mal meine Ruhe habe. Aber, und das meine ich dann auch ernst, Gott, wenn du möchtest, dass ich mit jemandem da rede, der heute da vorbereitet ist, wie auch immer, und der sich neben mich setzt, dann ist der Deal, ich fange immer an, mit der Person zu reden. Und wie fange ich an? Ich frage einfach, ach und, wo geht's hin? Ach, auch nach Berlin. Oh Mist, Stuttgart, Berlin, 6 Stunden, Mist. Denke ich nur innerlich, sage ich nicht laut. Aber dann weiß ich ja, ich habe genügend Zeit. So, ne? Aber dann, ach echt, und bist du aus Berlin oder aus Stuttgart oder warum musst du da? Und dann ist man plötzlich in so einem Smalltalk, ja, beruflich, privat, was auch immer. Und plötzlich erzählen, ja, nee, mein Kind ist gerade im Krankenhaus. Und ich so, oh, Krankenhaus? Aber du wohnst in Stuttgart, in Berlin? Und dann, ja, sind halt geschieden und bin eigentlich Ostberliner. Ach, auch Ostberliner? Das gibt's ja nicht. Ich auch. Wie, du bist auch 1980 geboren? Ich auch. Also solche Situationen habe ich dann manchmal, wo ich so denke, da passt so viel zusammen. Das kann jetzt nur vorbereitet sein. So, ja? Und dann sage ich, hey Mensch, ich weiß, vielleicht kennst du es gar nicht, irgendwie ungewöhnlich, aber es bewegt mich gerade, weil ich bin selber Papa, dass dein Kind im Krankenhaus ist. Ich sage denen dann nicht, ach, ihr seid geschieden. Das ist aber nicht gut. Das will der Herr ja aber gar nicht. Ne? Das ist ja Quatsch, das bringt doch gar nichts. Sondern ich sage, hey, ich bin auch Papa und wenn ein Kind im Krankenhaus ist, ich weiß, was man da vielleicht fühlt, darf ich einfach mal kurz für die Situation beten. Und glaub mir, in dem Moment sagen die ja, weil es geht ums Kind. Und dann bete ich für die und bete wieder so, wie ich es vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, Herr, ich danke dir, dass du so sehr liebst und so weiter. Und die sind so bewegt davon und plötzlich bist du mitten im Gespräch. Nee, selten. Bei dem Gespräch so, wenn ich so starte, lege ich nicht unbedingt die Hände gleich auf. Wenn ich jetzt konkret für eine Sache bete, wo jemand Schmerzen hat, krank ist und so weiter, dann frage ich dann, soll ich mal Hand aufs Knie legen und so? Da kommt ja auch noch drauf an, ob Mann oder Frau ist, ne? Ich habe so Herzschmerzen. Ihr versteht schon, ne? Aber das ist nicht entscheidend mit der Hand. Trotzdem ist es immer auch wie so eine Zuwendung nochmal, so wirklich, hey, ich bete für dich, ne? Und dann sagen manche auch so, ey, gib mal kurz deine Hand. Die ist ja kalt. Bei mir ist so heiß geworden. Ne? So, gibt es dann auch. Aber gut, das ist nochmal so ein extra Ding. Gut, also ihr seht, es geht wirklich um dieses Interesse an den Menschen. Und jetzt abschließend, um dann gleich in die Pause zu gehen, guck mal, ganz unten steht nochmal im letzten Absatz, wir haben 2 Ohren und einen Mund, also höre doppelt so viel zu, wie du redest. Das fällt manchen wahrscheinlich schwer. Manche sagen, ja, bei mir ist es eh so, ich höre mehr zu. Aber es ist wirklich ein guter Punkt. Und auf der nächsten Seite positive Gesprächsführung. Und damit schicke ich euch dann gleich in die Pause. Positive Gesprächsführung ist total entscheidend, wie dein Gespräch auch läuft. Das ist so ein bisschen wie ich vorhin meinte, so, Jesus liebt dich trotzdem. So, ne? Das ist keine positive Gesprächsführung. Ja, positive Gesprächsführung bedeutet auch nicht, dass du zu allem, ja, stimmt, hast du recht. Und der sagt dir irgendwas von Buddha und sonst was. Ja, ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Das ist nicht positive Gesprächsführung, sondern positive Gesprächsführung ist, dass du wertschätzend bist gegenüber der Person, dass du auch so auf Aussagen reagierst und sagst, ah, ist ja interessant, Mensch, so habe ich das noch nie gesehen. Erzähl mal, wie hast du das denn erlebt? Ja, zum Beispiel, wenn sie dir erzählen, er glaubt an Buddha und so weiter. Ach, wie bist du denn dazu gekommen? Das ist ja spannend. Und nicht gleich, oh, das ist aber nicht gut. Weißt du, welche Kräfte du da anzapfst? Die kommen direkt aus der Hölle, ja, oder so. Ja, das ist nicht positiv, versteht ihr? Klar müssen wir den Leuten dann auch irgendwann mal sagen, hey, du bist getrennt von Gott. Ja? Aber im Endeffekt, diese Wertschätzung, reagiere auch besonders auf die Sachen, die du raushörst, wo du dran anknüpfen kannst, selber davon erzählen kannst, dann, was du mit Gott erlebt hast. Und versuche bitte, Konfrontation und Diskussion aus dem Weg zu gehen. Ich weiß, wir diskutieren gerne. Spätestens nach Corona schon oder seit Corona. Ja, aber das Diskutieren und Konfrontation, das ist etwas, das verhärtet ja nicht nur das Herz der Person, mit der du redest, sondern auch dein eigenes. Weil du wirst selber einfach emotional. Ich sehe ja jetzt schon wieder durch die Sache mit dem Charlie Kirk jetzt, die Ermordung da, was ja wirklich krass ist, in welcher Öffentlichkeit es war. Jetzt unabhängig, wie du über Charlie Kirk selber denkst, aber wenn man darüber redet, wie schnell das emotional wird und das verhärtet die Herzen. Und ich sage jetzt ja nicht mal was zu ihm, wie er war oder nicht, sondern einfach nur, das verhärtet die Herzen, das bringt nichts. Das heißt, wenn du anfängst, ja, du glaubst eh falsch, Jesus ist der einzige Weg, das verhärtet sofort das Herz. Weil wenn dir einer auch sagt, wie doof Jesus eigentlich ist und ist doch alles Quatsch, ist alles Kindergarten, ja, das geht ja auch an dein Herz. Außer du bist ja mit dem Heiligen Geist unterwegs, das tangiert dich natürlich überhaupt gar nicht, weil du ja weißt, wir müssen darunter leiden, wenn wir mit Jesus leben und so weiter. Ja, aber deswegen nicht diskutieren. Und manche sagen ja auch, ja, aber mit Moslems, da braucht man richtig gute Argumente und so. Sage ich dir so, die Erfahrung zeigt eher, wir haben es immer gedacht, weil die Moslems auch darauf trainiert werden teilweise, dass sie mit uns Christen, dann kommt die typische Frage, ah ja, was mit dem dreieinigen Gott und wie soll er denn Sohn Gottes sein und so weiter und so fort. Und dann weißt du schon, das haben die gelernt, dass sie uns das fragen sollen, weil wir dann versuchen zu argumentieren und zu diskutieren und wir verrennen uns da drin. Erzähl auch Moslems einfach, was du mit Gott erlebt hast. Punkt. Du kannst sie eh nicht überreden. Das kommt, wenn dann, vom Heiligen Geist. Aber erzähl ihnen einfach, was du mit Gott erlebt hast. Also das ist positive Kommunikation. Und wenn jemand mal was nicht erzählen will, was machst du dann? Oh, es muss doch noch irgendeine knifflige Frage geben, die die Leute dann so richtig überführen wird und so weiter. Nee, einfach wenn du merkst, es funzt nicht das Gespräch, dann lass es, ist nicht schlimm. Habe ich auch oft genug. Ihr denkt vielleicht, ich habe nur gute Gespräche. Nein, habe ich nicht. Auch in der Bahn, denk ja immer dann, die Person ist die Auserwählte, die neben mir sitzt. Aber es ist auch nicht immer eine vorbereitete Person. Wir hatten mal so eine Aktion mit evangelistischen Zeitungen, hier übrigens in NRW angefangen, mit 8,5 Millionen Zeitungen gedruckt und in jeden Haushalt, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, 2016 war das, schon eine Weile her. Auf jeden Fall, das ging dann deutschlandweit und dann hatte ich natürlich immer ein paar Zeitungen dabei, weil ich damit in die einzelnen Städte gefahren bin, in den Allianzen immer vorgestellt habe. Und dann saß eine Dame neben mir und ich frage wieder so, und wo geht's hin? Ja, nach Magdeburg. Magdeburg, ach, sehr spannend, da war ich ja gerade erst vor ein paar Monaten. Mensch, ach, wissen Sie was, da ist doch was gelaufen, da wurde so eine Zeitung verteilt in jeden Haushalt. Ich habe, glaube ich, zufällig eine dabei. Hol die so raus, zeige die. Nee, noch nie gesehen, sagt sie. Und dann sagt sie, ja, aber ich bin ja auch nicht in Magdeburg, ich muss da nur umsteigen. Ach so, außerhalb von Magdeburg. Dann sage ich, na, da wurde es vielleicht noch nicht verteilt, dann haben sie jetzt schon mal als Erste. So, sie blättert die durch, guckt sich alles an, die ganzen Stories, wie Gott bei Menschen gewirkt hat und so weiter. Ich denke mir so, was ist der Hammer, die guckt sich alles an, da haben wir gleich bestimmt ein Mega-Gespräch. Aber die blätterte ziemlich schnell durch. Dachte ich irgendwann, okay, sie ist durch, faltet zusammen, gibt mir wieder rüber und macht einfach nur, Sag ich, war es jetzt nicht interessant? Okay, andere Frage. Gibt es irgendein Problem mit dem Thema? Wieder überlegt, wieder falsche Fragen gestellt, ne? Klar, aber ich habe gemerkt, die war so zu, da war nichts zu machen. Ja, was soll ich denn da jetzt noch 10-mal versuchen? Dann ist es halt so. Ja, ich gebe es zu, ganz am Ende, als sie ausgestiegen ist, habe ich gedacht, also ich schenke sie ihnen, sie dürfen sie einfach behalten. Hat dann aber noch nett auf Wiedersehen gesagt. Naja, gut. Ja, also deswegen positiv, entspannt sein. Und wenn was nicht läuft, dann läuft es halt einfach nicht. Bei der Frau mit dem in der Bahn mit dem Koffer war es dann folgendermaßen. Hier, positive Gesprächsführung. Sie kam wirklich aus einer Art Urlaub. Sie war mit ihrer Tochter bei einem Seminar, einem Wochenende, bei einem Medium. Weil sie mit Familienproblemen hatte und eine Freundin ihren Tipp gegeben hat, sie kann ja mal dahin gehen und vielleicht hilft es ja. So, und jetzt ist ja die Frage, wie reagierst du denn da drauf? Auf Thema Medium. Ich komme ja nur so ein bisschen aus dem Kontext, meine Mutter hat ja in solchen Sachen gesucht und ich wusste dann als Christ, von solchen Sachen muss ich mich klar geistlich abtrennen. Hau ich da gleich einen rein und sage, Medium? Oh, sind Sie verrückt, das geht doch gar nicht. Wenn Sie wüssten, wo das herkommt und so weiter. Aber weil ich ja zugehört habe, weiß ich ja, die ist keine Esoterikerin, sondern die hat Probleme in der Familie. Ah, ich hatte ja auch mal Probleme in der Familie. Ah, da hat ja Jesus mal was getan. Versteht ihr? Und dann lasse ich die Leute ausreden, hör zu und gehe nicht auf Medium ein, sondern ich weiß ja nur, sie sucht ja nur eine Lösung, deswegen war sie da. Ich habe dann einfach gefragt, oh, das ist ja interessant. Und was hat der so erzählt? Also positive Gesprächsführung. Was hat dir das Medium davon erzählt? Weil in der Zeit kannst du überlegen, was du dann erzählen kannst von dir aus. Weil du ja plötzlich hörst, die hat ein Problem, was ich selber auch mal hatte, wo aber Gott eingegriffen hat. Und so ist es mit dieser positiven Gesprächsführung, Leuten zuhören, nicht gleich gegen etwas reden, sondern zuhören, dabei sein und dann auf die Sachen reagieren.